Wir haben vormittags über das Wesen Gottes gesprochen, über sein Herz, wie Gott ist, was seine Ziele sind mit uns Menschen. Und der Herr Jesus ist in die Welt gekommen, um zwei Dinge zu tun, lesen wir immer wieder, um uns zu erlösen, der sich selber hingegeben hat. Der Vater schickt den Sohn auf diese Welt, dieses Werk zu vollbringen. Auf der anderen Seite ist gleich wichtig, möchte man fast sagen, ist, er hat den Vater geoffenbart. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, er hat ihn kundgetan. Wie wissen wir, wie Gott ist? Nur deswegen, weil der Herr Jesus ihn geoffenbart hat. Und im Nachdenken über das Wesen Gottes müssen wir bewegt werden und unser Leben im Bilde Gottes sehen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt mit diesem Vater im Himmel um? Wenn ich gläubig geworden bin, bin ich ein Kind Gottes geworden, bin ich ein Sohn Gottes geworden. Und wie kann ich jetzt Gemeinschaft mit ihm haben? Und wenn wir über Gemeinschaft sprechen, sehen wir eigentlich, das ist eine Fähigkeit, die Gott uns Menschen gegeben hat, untereinander Gemeinschaft zu pflegen. In einer Ehe ist das Wichtigste von fünf Bereichen, würde ich sagen, der wichtigste Bereich ist, die Fähigkeit zu erlernen und zu praktizieren, Gemeinschaft mit dem Ehepartner. Gemeinschaft. Der Großteil der Ehen, die geschieden werden, haben dort ein Defizit. Sie sind nicht in der Lage, Gemeinschaft zu pflegen, in der Form von Kommunikation. Kommunikation ist ein Teil, ist eine Fähigkeit, die wir haben, um uns auszutauschen, um gemeinsam umzugehen, um zu erfahren, wie der andere denkt, wie der andere fühlt. Und wie der Herr Jesus den Vater geoffenbart hat, sehen wir, dass er regelmäßige Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt hat. Regelmäßig. In Matthäus Kapitel 14, Vers 3 steht, und Jesus zog sich zurück, alleine auf den Berg, um zu beten, um mit seinem Vater zu reden. Er hat Gemeinschaft gepflegt, eine regelmäßige Gemeinschaft, mit dem Vater im Himmel zu reden, auszutauschen. Und das Thema jetzt für uns ist das Gebet. In Matthäus Kapitel 6 lesen wir Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehen und zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet nun so: Unser Vater, der in den Himmel ist, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So der Einstieg dieses Gebet. Er sagt nicht, das sollt ihr beten, sondern so sollt ihr beten. Das ist das Modellgebet. Und die Beziehung, die Anrede zu dem Vater, du bist im Himmel. Mit wem rede ich eigentlich? Mit dem Herr des Himmels und der Erde, dem alles untergeordnet ist, der allmächtig ist, allwissend, gewaltig. Und ich darf mit ihm reden. Ich darf zu ihm kommen und mein Herz ausschütten. So die Anrede ist mit Respekt, mit Wertschätzung. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Dem Schöpfer des Universums, dem Vater, der mein Vater geworden ist. Und dein Reich komme. Das zeigt eigentlich meine Sehnsucht in mir, dass ich überzeugt bin, dass sein Reich das Schönste ist, was es gibt. Und ich kann es nicht erwarten, bis sein Reich sichtbar wird. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wenn du jetzt in die Welt hinausschaust und siehst die ganze Rebellion gegen Gott, Da musst du sagen, wann wird der Wille Gottes sichtbar werden auf diesem Planeten? Das ganze Elend, was sich Menschen zuführen und alles, das soll ein Ende bekommen. Die Sehnsucht, Gott, wann kommst du? Ich möchte, dass dein Wille auf dieser Welt geschieht, genauso wie er jetzt im Himmel ist. Im Himmel regiert Gott ad souverän. Es gibt keinen Widerspruch. Satan wurde hinausgeworfen aus dem Himmel. Er ist nicht mehr dort, an dem Berg der Heiligen. Er ist nicht mehr im Allerheiligsten drinnen. Er wurde heruntergestoßen in den Lufthimmel. Dort ist jetzt seine Macht und sein Reich. Und jetzt herrscht er noch zum Teil auf dieser Welt. Und ich möchte, dass sein Reich kommt. Ich kann es nicht erwarten. Kannst du es erwarten, bis Gottes Regierung vollkommen auf diesem Planeten ist? Ist das mein Denken, wenn ich mit ihm rede? Dass dein Wille geschehe? Wenn ich will, dass sein Wille geschieht für die ganze Menschheit, dann ist es selbstverständlich, dass sein Wille schon längst für mich zur Wahrheit geworden ist. Und ich möchte, dass sein Wille, und ich schaue, dass sein Wille in meinem Leben sichtbar wird. Sein Wille. Der Jesus sagt, derjenige ist glückselig, nicht der. Jesus, kommt jemand zu Jesus und sagt, Frau sagt, glückselig die Frau, die dich getragen und deren Brüste du gesogen hast. Sagt Jesus, jawohl, aber glückselig ist derjenige, der das Wort Gottes hört und tut. Volle Glückseligkeit. Und da sehen wir das in dem Gebet, wo der Herr zeigt, dein Wille geschehe. Das kannst du es erwarten, bis der Herr regiert auf diesem Planeten? Wir haben mindestens 5 Psalme, von, glaube ich, Psalm 56 bis 90, wo es einfach dort geht, wann wirst du kommen, um diese Welt zu richten? Wann wirst du die Regierung antreten? Ich möchte, dass dein Wille sichtbar wird. Und der Jesus ist zum Vater gegangen, hat mit ihm alles durchbesprochen, was sein Leben betroffen hat, was seinen Dienst besprochen hat. Nicht, dass es der Vater nicht gewusst hätte, sondern einfach das zu zeigen, diese Intimität, dieses Einssein in den Gedanken, in den Wünschen. Und wenn wir mit Gott beten, muss das zum Ausdruck gebracht werden. Als erstes, Vater, dein Wille geschehe. In meinem Leben selbstverständlich. Aber ich bete noch, dass er in anderen Bereichen dein Wille geschieht. Und wie wir mit Gott reden, zeigt, wie wir über ihn denken. Und ich glaube, dort ist einfach der Schlüssel zu einem siegreichen Christenleben. Matthäus Kapitel 7, Vers 7 bis 11 steht, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch unter euch, der, wenn er seinen Sohn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben würde. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Ganz einfach, wir Menschen sind böse im Vergleich. Und Gott ist gut. Und er gibt das Gute denen, die ihn bitten. Was möchte ich von ihm? Wozu rede ich mit ihm? Wenn ich nur zu meiner Frau komme, wenn ich einen Wunsch habe für ihr, aber keine Zeit finde, mit ihr einfach Gemeinschaft zu haben, auszutauschen, die Zeit zu genießen, was für ein Niveau von Ehe wäre das? Wenn meine Kinder nur zu mir kommen und sagen, Papa, das möchte, das möchte, das möchte, aber keine Zeit mit mir verbringen möchten, was für Beziehung haben wir? Und so ist es das Wesentliche, dass wir darüber nachdenken, wer ist unser Vater im Himmel? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht nur in meinem Leben, sondern auch in den Leben anderer Menschen, anderer Situationen. 1. Petrus Kapitel 3, Männer, behandelt eure Frauen ordentlich, damit eure Gebete nicht verhindert werden. So, Gott hat Bedingungen im Gebet. Und das sind Herzenssachen. Wenn ich zu Gott komme und sage, ich möchte dieses oder jenes, und ich tue nicht seinen Willen, sagt er, dein Gebet ist ein Gräuel für mich. Ich kann es gar nicht mehr hören. So, es ist wichtig, mit wem wir reden, wie wir reden. Und es ist erstaunlich, wenn man dann schaut in der Heiligen Schrift und sagt sie, ja, wie haben die Apostel gebetet? Und ganz eine kurze Reise in den Kolosserbrief. Da haben wir zwei Gebete des Apostel Paulus. Ich möchte einfach ganz kurz mit euch anschauen. Kolosser Kapitel 1. Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Wir danken zum Gott und Vater alle Zeit, wenn wir an euch denken. Der Apostel Paulus ist so bewegt von den Gläubigen in Kolosser. Dort sind Menschen, die zum Herrn gefunden haben. In der wilden Gegend da von der Türkei. Heiden sind zum Glauben gekommen. Und der Apostel Paulus denkt an diese Menschen. Sagt er, wie wunderbar. Er ist in Rom. Und er betet für die. Vater, es ist wunderbar, das sind Menschen. Die lieben dich. Und so redet er mit dem Vater, was er von ihnen gehört hat. Und dann in Vers 12, wo steht, dem Vater danksagend, der euch gefähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet. Dem Vater danksagend. So das Werk des Vaters. Du hast es bewirkt, dass dort Missionare hingegangen sind. Du hast sie hingeschickt. Du hast an diesen Menschen gearbeitet und sie sind gläubig geworden. Was hast du für ein Ziel mit diesen Menschen? Der Apostel Paulus ist bewegt, wenn er über den Vater nachdenkt. Und da sieht man das Herzensanliegen des Apostels. In Römer Kapitel 1, in der Einleitung, lesen wir wunderbare Sachen von dem Gebetsleben des Apostel Paulus. Vers 8, Römer 1, Vers 8. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller, wegen dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten. Seht ihr, was Gebet ist mit Gott? Der Apostel bewegt die Menschen, über die er nachdenkt, bewegen ihn. Und er ist absolut glücklich, wenn er sieht das Werk Gottes unter den Menschen. Und wir beginnen schon langsam zu sehen, was uns glücklich macht. Wenn wir an diese Sachen denken, die Gott bewirkt in Menschen. Und wenn wir uns identifizieren dürfen damit und vielleicht auch mitbeten und Teilhaber dieser Bewegung sein dürfen auf diesem Planeten, wie Gott Menschen verändert. Und das Gebetsleben wird ganz ein anderes Gebetsleben, wie wir uns vielleicht vorgestellt haben, was ein Gebetsleben ist. Oder im Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, der Apostel Paulus betet für die Geschwister in Ephesus. Epheser Kapitel 1, Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und gedenke in euren Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erfassen könnt, was Gott für euch bereitet hat. Das sind seine Gebete. Und da geht es nicht um Pipi-Stuff, wie man sagt. Da geht es um riesige Sachen. Da geht es um das Zentrale des Menschen, dass er erfassen möge, was Gott ihm gegeben hat. Und er ist begeistert darüber, was der Vater für jeden vorbereitet hat. Und dass wir zur Erkenntnis kommen, wer Gott ist, was er getan hat, was er mit uns vorhat, was er für Ziele für uns hat. In Vers 3 vom Epheserbrief, Kapitel 1, gepriesen sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er. Gott zu preisen heißt positiv über Gott reden. Gutes über Gott zu sagen. Ich preise Gott über das, was Gott getan hat und was Gott tun möchte. Und dann lest du die nächsten Verse. Und du wirst wirklich vom Stuhl gehoben und in eine andere Realität hineingeführt, was Gott vorhat mit dir. Zur Sohnschaft hat er uns berufen, der Vater, dass wir ewig mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Dafür preist er den Vater im Himmel. In Kapitel 3 betet der Apostel Paulus, 3 Vers 14, sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb. Wofür? Für die Wahrheiten, wo vorher beschrieben sind, gewaltige Wahrheiten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und zu erkennen, die der Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der alles darüber hinaus zu tun vermag, über alle Maßen mehr, was wir erbitten oder denken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin in ewigen Amen. Gebet. Was ist ein Gebet? Wie der redet, was für Ziele er hat für die Gläubigen. Das ist nicht einfach, Herr, ich möchte, dass der bei der Prüfung durchkommt und dass die Lohnerhöhung kommt und dass der Winter mild wird und solche Dinge. Sondern gewaltige Sache. Mit der Kraft Gottes gestärkt zu werden in den Kämpfen dieses Lebens, dass wir durchkommen, dass wir die Größe Gottes erfassen möchten. Das viel mehr ist, wie alles, was wir sehen. Diese Gebete. Weißt, wenn ich das lese, dann denke ich mir, was bin ich für ein armseliger Kerl? Wie armselig sind meine Gebete oft? Wenn ich an die Geschwister denke, die ich kenne, wie wenig bete ich? Wie oberflächlich rede ich mit Gott? Was für Beziehung habe ich? Wie seicht ist das Ganze? Und da wird man manchmal ganz anders. Und der Herr Jesus, wie er unter seinen Aposteln war, sagt er ihnen in Johannes Kapitel 16, Vers 23, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Und du sagst, ich bete schon so lange und ich habe keine Gebetserhörung. Aber da steht es, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig ist. Damit eure Freude völlig ist. Wir sollen beten und er wird das Gebet erhören, damit unsere Freude völlig ist. Ich bete schon so lange für einen Mercedes und bekomme keinen. Aber vielleicht ist ja dann meine Freude nicht völlig. Aber wenn wir in seinem Willen bitten, für das, was ihm wichtig ist, und wenn das mir auch wichtig wird, dann wird meine Freude völlig sein. Absolut völlig. Sagt die Schrift. Und 1. Johannes Kapitel 5 haben wir dann diese Auslegung zu diesem Text, was genau dazu passt. Da steht, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Wenn wir nach seinem Willen bitten, dann wird er es geben. Was ist sein Wille? Was ist Gottes Wille? Es ist nicht schwer zu erraten, was Gottes Wille ist. Das, was ewig einen Wert hat, ist sein Wille. Was wirklich groß ist in seinen Augen, was Gott möchte, dass sein Wille geschieht. Wenn ich jetzt bete, zum Beispiel für mich selber, dann weiß ich, welches Gebet er hört und ich weiß, welches Gebet er vielleicht erhört. Und ich bete viele Gebete, wo ich nicht sicher bin, dass es erhört. Aber wenn ich Gebete bete, wo ich weiß, dass es erhört, dann weiß ich auch, wenn ich gebeten habe, ich habe es bekommen. Was möchte er? Was möchtest du von deinen Kindern? Dein Sohn kommt zu dir, 15 Jahre alt. Und er sagt, Papa, ich möchte Geld für ein Moped. Ich sage dir auch Moped, nicht? Die kleinen Mofa. Dann sagst du, nein, kommt nicht in Frage. Vielleicht. Vielleicht kriegst du es, wenn es 16 ist. Wo es immer die Gründe sind. Aber wenn der 15-jährige Sohn zu dir kommt und sagt, Papa, du weißt in der Schule, ich möchte bessere Noten haben. Aber in Mathis habe ich einfach schlechte Bücher. Ich bräuchte da noch ein Buch. Das kostet 5 Euro. Und da wäre ich dann noch besser drauf. Ich möchte es gerne haben. Was sagst du drauf? Hey, wo sind die 5 Euro? Dann nimm 6. Vielleicht kostet es mehr. Oder wenn du ein zweites brauchst, dann hast du 10 Euro. Weißt du? Sofort. Sofort gibst du ihm das Geld. Nämlich er hat in deinem Sinne gebeten, was du auch für ihn gerne hast. Oder die Frau sagt, ich brauche einen neuen Staubsauger. Weil sonst wird es einfach nicht mehr sauber. Dann sagst du, ja, kein Problem. Kauf den Staubsauger. Den besten natürlich. Weil du auch Freude hast an einer schönen Wohnung. Und so ähnlich. Weißt du, du weißt sofort, diese Bitte werde ich sofort erhören. Von der Frau oder vom Mann. Die Frau wird, wenn der Mann was fragt, sie wird sie sofort tun. Oder wenn umgekehrt. Was wir denken, was wichtig ist. Wo wir dasselbe Anliegen haben. Die Frau sagt zum Mann, ich möchte ein schönes Kleid haben. Kommt zu dir und sagt, kostet zwar 200 Euro, aber es wäre ein wunderschönes Kleid. Der Mann wird sofort sagen, selbstverständlich, kauft ein Kleid. Er wird jetzt sagen, schau, das ist ein Vorhangstoff, macht eines. Nämlich der Mann freut sich auch, wenn die Frau hübsch zuherkommt. Die Frau hübsch angezogen ist. Das gibt ein bisschen was für unsere Ehre auch. Sind wir großzügig? Ist es nicht so, Männer? Die Frauen können, du erfüllst sofort ihren Wunsch. Und bei Gott ist es genauso. Wenn du weißt, das ist in seinem Willen. Wenn dein Anliegen ist, ihn kennenzulernen, diese Bitte erhört er. Er möchte sich nämlich dir offenbaren. Er möchte dir diese ewigen Wahrheiten beibringen. Wenn du betest über das Wort Gottes und du sagst, ich möchte dich wirklich besser verehren, ich möchte dich kennen, ich möchte dir dienen, hier gibt es Möglichkeiten. Der wird dir sofort Möglichkeiten zeigen. Natürlich, wenn du sagst, Herr, ich möchte der größte Prediger werden in Deutschland, dann wird er sagen, oh, es ist vielleicht besser, du bleibst ein bisschen Diener. Zuerst ein Dienen, bevor, weißt du, manchmal denken wir auch hochmütig. Aber wenn es ganz eine klare Sache ist, Herr, ich brauche die Gesundheit, ich möchte dort einen Gastarbeiter missionieren. Ich habe so einen Einschuss im Rücken, heile mich bitte, dass ich dienen kann. Dann weißt du, das ist im Willen Gottes. Und wenn du sagst, Herr, mein Rücken schmerzt, ich möchte wieder Fußball spielen das Wochenende, am Sonntag während der Versammlung, wir sagen, es ist besser, du hast Rückenschmerzen, dass du in die Versammlung gehen kannst. Aber wenn du erkennst, was der Wille Gottes ist und du in Einklang mit seinem Willen bist und deine Interessen sind seine Interessen, was ja die besten Interessen sind, die wir haben, wenn es seine Interessen sind, dem ewigen Gott, oder haben wir Misstrauen, dass wir denken, er möchte nicht das Beste für uns. Und dann ist es was anderes. Dann haben wir Schwierigkeiten. Aber stell dir vor, wie im Jakobusbrief steht, was das Gebet des Gerechten bewirkt. Jakobus Kapitel 5. Und das sind Herausforderungen für uns. Denkt man manchmal, das stimmt vielleicht nicht in meinem Leben, wo da steht, viel vermag eines gerechten Gebet, 5,17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Das gerechte Gebet vermag viel. Warum hat Elia gebetet? Was war das Problem in Israel? Das Gebet war im Einklang mit dem Willen Gottes. Israel war gottlos. Es war ein theokratisches Königreich. Gott hätte regieren sollen. Und das Volk hat Götzendienst gehabt. Und Elia sagt, wie furchtbar, was die da aufführen. Herr, schenke einfach keinen Regen. Das trifft sie wirklich im Nerv. Und Gott erhört das Gebet und 3,5 Jahre regnet es nicht. Man muss sich das vorstellen. Und dann betet er wieder und es regnet. Und die Schrift sagt, wir sind gleich in den Augen Gottes nicht weniger wie Elia. Und Gott wird unsere Gebete erhören. Wir haben Zugang zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus jederzeit. Und du sagst, ja, ich kann nicht so gut das formulieren und ich möchte wirkungsvoller beten. Der Herr kennt dein Herz und du bringst dein Gebet vor. Und dann gibt es den Heiligen Geist, sagt Römer Kapitel 8, der übersetzt dein Gebet. Der übersetzt, dass es passend ist vor Gott, dem Vater. Und er verwendet sich, Römer 8, 26 bis 27, der Heilige Geist verwendet sich für dich in dein Gebetsleben. Sehr gewaltige Sache. Manchmal, wenn du ein Ansuchen schreibst an eine Firma, Bewerbung für irgendwas, möchtest dort angenommen werden, dann gehst auch vielleicht zu jemandem, der begabter ist wie du und sagst ihm, du bitte schreib mir dieses Gesuch, du kannst dich viel besser ausdrücken. Und jemand schreibt dir das. Es gibt sogar Agenturen, die dich vorbereiten und deine Ansuchen fertig machen. Aber wir brauchen das nicht, bei Gott ist der Heilige Geist, der sich für uns verwendet, in der Gottheit. Zugang hat und sagt, schaut ja, ich bringe das Gebet, das passend ist. So ist es in der Schrift. Warum es so ist, verstehe ich selber nicht. Aber Gott hat es so eingerichtet. Er zeigt einfach, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm zu reden. So der Herr Jesus, wie er auf der Welt gewesen ist und sich von dieser Welt verabschieden möchte, verabschiedet er sich mit einem Gebet. Und in Johannes Kapitel 16, Vers 26 bis 28, da lesen wir, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. So Jesus bereitet jetzt seine Männer vor, und er sagt, schau, der Vater liebt euch. Und der Vater, wenn ihr zu ihm betet, braucht ihr gar nicht in meinem Namen kommen. Er liebt ja euch auch. Du kannst gleich direkt zu ihm gehen. Er wird eure Gebete erhören, weil er euch liebt. Haben wir Zweifel, dass uns Gott, der Vater, liebt? Aber wenn wir beten und im Namen des Sohnes beten, dann wissen wir, der Vater liebt den Sohn. Und er wird kaum einen Wunsch dem Sohn abschlagen. Der Sohn sagt, kommt in meinem Namen. Ich habe euch erlöst. Ich bin für euch gestorben. Der Vater weiß es und da ist die Einheit von, und ich gehe jetzt zum Vater zurück. Ich gehe zum Vater zurück. Und Jesus, wenn er über den Vater gesprochen hat, hat er gewusst, über wen er redet. Und hat er gewusst, wie die Herrlichkeit dort ist, wo er hingeht. Und er hat gewusst, er muss die Männer zurücklassen. In dieser Welt zurücklassen. Aber wie lässt er jetzt die Männer zurück? Seine Jünger sprechen zu ihm, sieh, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nichts nötig hast, dass dich jemand fragt. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortet ihnen, glaubt ihr jetzt? Sieh, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und jetzt hebt der Herr Jesus die Augen auf gegen den Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass sie allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Gott erkennen ist das ewige Leben. Wer ist er? In der Beziehung mit ihm leben. Und dort sehen wir, wenn wir vom ewigen Leben reden, dann reden wir manchmal, das ewige Leben hat begonnen, sind Kinder Gottes geworden, oder das ewige Leben selber, was beinhaltet ist. Und es beinhaltet ist die Erkenntnis des Vaters und des Sohnes. Das ist das ewige Leben. Was ist für dich wichtig? Manche sagen, Fischen. Fischen ist mein Leben. Denkst du, Fischen ist sein Leben? Er hat einmal gesagt, ein Pastor in der amerikanischen Gemeinde, Tiefseefischen, riesige Fische, das ist das Leben. Der andere sagt, Fußball ist mein Leben. Der andere sagt, Jagd ist mein Leben. Der andere sagt, Computer sind mein Leben. Und du denkst, alles sind tolle Sachen, aber das Leben, das ist einfach zu wenig. Ist es das alles? Und die Schrift sagt, die Erkenntnis vom Vater und dem Sohn, das ist das Leben. Das ist das Leben. Du siehst einen wunderschönen Schrank, aus Künstlerhand von einem Tischler gemacht. Und du schaust den Schrank an. Und als Tischler bist du begeistert von der Fähigkeit dieses Mannes. Aber du würdest nie auf die Idee kommen, in diesem Schrank den Tischler zu suchen. Oder du gehst in eine Galerie und siehst dort die gewaltigen Kunstwerke von einem Maler. Und sagst, gewaltig, wie der das kann. Und du bist begeistert von ihm, aber du wirst nicht hinter das Bild schauen, ob dort der Maler ist. Aber den zu kennen, wäre was Interessantes für dich, wenn du auf dem Gebiet Interesse hast. Oder Dom vielleicht Computer geschaffen, gell? Denn mit Bill Gates ein bisschen spazieren gehen und ein bisschen drüber reden über Computer. Das wäre vielleicht interessant. Und dann ist Medizin. Er sagt, der kann operieren, gewaltig. Der macht die Herztransplantationen. Der hat so Fähigkeiten. Und dann macht Hirnoperationen, die sind noch komplizierter. Erstaunliche Dinge. Das wäre doch interessant. Das wäre doch das Leben. Und die Schrift sagt, den Vater und den Sohn zu kennen, das ist das Leben. Unendlich. Und wenn du über die Galaxien was hörst, und was siehst und staunst, dass wir in der Milchstraße nur mittendrin in so ein kleines Sandkörnchen sind und der richtige Punkt ist, dass wir überhaupt Leben haben dürfen auf diesem Planeten. Gott hat das Genialste gemacht. Ich habe gerade einen Film gesehen vor kurzer Zeit. Erstaunlich. Und diesen Gott kann ich kennenlernen. Das ist das Leben, was mich erfüllen wird. Und seinen Sohn. Und der Jesus spricht davon. Sehen wir, was in diesen Versen alles drinnen ist? Nur wenn wir ein bisschen hineinversetzen beginnen. Und dann betet er, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Er redet jetzt vor dem Kreuz. So ist es vielleicht, dass er den Vater geoffenbart hat. Sagt, das ist alles, was ich euch zeigen kann. Oder spricht er jetzt schon nach Golgatha, nach der Auferstehung? Es wird beides vielleicht sein. Ich denke so. Dass du mir gegeben hast, ich habe es getan. Wir wissen, wie der Jesus am Kreuz drum ist und er geht durch die ganzen Sachen durch. Dann sagt er am Schluss, mich dürstet. Mich dürstet, damit die Schrift erfüllt wird. Und dann neigt er sein Haupt und gibt den Geist. Das war die letzte Bibelstelle, die er erfüllt hat. Weil es vorausgesagt wird, dass er sie erfüllen wird. Alles genau, ich habe deinen Willen getan, ich habe dein Wort erfüllt, meine Mission ist fertig. Und jetzt ist noch die letzte Sache, seinen Jüngern, sie vorzubereiten auf sein Weggehen. Wie können sie bestehen? Wie können sie ihr Leben gestalten ohne seine Gegenwart? Er sagt, der Heilige Geist wird kommen. Und sie hören das Gebet, was ihr jetzt betet. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Ein Gebet, wo einfach sehen, warum muss er das überhaupt sagen? Dass wir wissen, dass der Jesus aus der Herrlichkeit gekommen ist. Und dort redet er von der Herrlichkeit, die er vorher gehabt hat. Und er redet jetzt nicht von der Herrlichkeit, die der Vater ihm geben wird, für die er gar nicht bittet. In Philipper Kapitel 2. Er gibt ihm einen Namen, der über alle Namen ist, den er vorher nicht gehabt hat, als Mensch. Er wird das Universum regieren als Mensch, weil er es auch verdient hat. Und da betet er aber für die Herrlichkeit, die er gehabt hat. Was muss das für eine Herrlichkeit gewesen sein? Und dann sagt er, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ist alles ein Gebet. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Wir müssen eines wissen, wenn wir über Religionen reden, Jesus ist es in solchem Kontrast größer wie jeder andere. Wenn Sie sagen, ja, Jesus, Mohammed, Buddha, ist alles das Gleiche, ist es eine dermaßen große Unkenntnis über wer Jesus Christus ist. Er kam aus der Ewigkeit, er kam aus der Herrlichkeit, er war vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Und wer waren die anderen? Menschen in ihrem sündhaften Wesen, absolut sündhaften Wesen, Buddha, Mohammed, sündhafte Menschen. Überhaupt kein Vergleich möglich. Und das ist die Unwissenheit. Ich staune immer noch, warum die Kirchenvertreter in Deutschland und in Österreich, in westlicher Welt aufschreien, wenn sie von dieser Gleichstellung reden. Wenn der Papst spricht davon, dass die Mohammedaner auch an einen Gott glauben haben, wo absolut was anderes ist. Das verstehe ich einfach nicht. Nämlich, es ist so ein großer Unterschied. Und es gibt ein Buch. Das rate ich euch, wenn ihr, es ist ein ansprechendes Buch, es ist ein apologetisches Buch vom Rabbi Zacharias, das heißt Jesus unter anderen Göttern auf Deutsch. Englisch ist besser. Jesus among other gods. Spricht über die Vortrefflichkeit Jesu Christi, über wie überragend er ist gegenüber Buddha und über die ganzen Lehren. Der kennt die. Das ist ein gewaltiges Buch. Und da sagt er, ich bin aus der Herrlichkeit gekommen, ich gehe wieder dorthin. Ich bitte für sie, sagt er dann, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was meines ist dein und was deines ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin in ihnen verherrlicht, sagt der Herr Jesus. Ich bin in diesen Menschen verherrlicht. Apostelgeschichte 4, die Apostel werden gefangen vom Hohen Rat. Sind die ganzen Gelehrten, die Aristokratie, die geistliche Aristokratie, das Sanhedrin ist beisammen, die 50 Gelehrten da alle, und dort sind die Apostel mitten in denen. Und sie sagen, woher haben sie ihre Gelehrsamkeit, die Männer? Die argumentieren. Sie sind nicht studiert. Dann sagt einer, sie sind mit Jesus gewesen. Sie sind mit Jesus gewesen. Seine Herrlichkeit in diesen Männern. Gewaltig. Ich bin verherrlicht in ihnen. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sind wie wir. Heiliger Vater, ich möchte nicht in der Haut des Papstes stecken im Gericht. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Dass er es sich zutraut, sich diesen Titel geben zu lassen. Und nicht einfach wie Apostel Paulus, wie sie ihm Grenze hingebracht haben, nachdem er in Lystra die Menschen geheilt hat. Sie wollten ihm opfern, sagt er, wir sind auch nur Menschen wie ihr. Lasst diesen Blödsinn. Ihr müsst euch bekehren von den Götzen zum lebendigen Gott und ihr wollt mir opfern? Und der Papst lässt sich heiliger Vater nennen. Ich möchte nicht in seiner Haut sein. Es ist Diebstahl gegenüber den Höchsten. Es ist Ehrenbeleidigung. Heiliger Vater. Nur einer hat diesen Titel. Und es ist der Vater im Himmel. Und Jesus sagt zu ihm, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Wir wissen, in Judas, Vers 1 steht, wo steht da genau? Da steht, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Der Name Jesu bewahrt uns vor dem Bösen. Wir sind bewahrt in Jesus Christus. Einmal habe ich einen Bericht gehört, wo es um okkulte Sachen gegangen ist, wo sie versucht haben, mit Dämonen irgendwas zu tun, mit gegenüber Gläubigen. Und anscheinend dann soll der Dämon gesagt haben, gegen diese können wir nichts ausrichten. Gegen diese Gläubigen können wir nichts ausrichten. Die sind geschützt. Wenn du ein Kind Gottes bist, du bist bewahrt. Die Hand Gottes ist über dir. Der Feind kann nicht alles tun, was er möchte. Ist eine gewaltige Sache. Wenn Gemeindezucht ist, 1. Korinther Kapitel 5, übergibt man sie dem Satan zur Züchtigung. Und dann zieht man, wenn es Gläubige sind, dann zieht man den Schutz zurück. Und Apostel Bauer sagt, ich habe sie Satan zur Züchtigung übergeben. Und wir leben unter dem Schutz Gottes. Und wir sehen das nicht immer. Wir wissen es auch oft nicht. Aber eines glaube ich, wenn unser Leben vorbei sein wird, wird Gott uns unser Leben zeigen. Wir sagen, schau, da habe ich dich bewahrt, da habe ich dich bewahrt. Da bist du krank geworden, damit du nicht einen Blödsinn machst. Und dieses und jenes, ich habe die Hand über dich gehabt. Dann sagst du, jetzt verstehe ich doch einiges mehr, warum mein Leben so gelaufen ist. Ich bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sind wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Judas. Jetzt aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch dein Wort, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. So die Bewahrung und das Fortschreiten ist durch sein Wort. Heiligung entsteht durch das Wort Gottes. Durch das Lesen des Wort Gottes werden wir verändert. Das Wort Gottes ist das Mittel, das Wort Gottes ist das Bad, das Wasserbad im Wort. Aber wenn wir staubig sind, wenn wir vom Schwitz ein bisschen riechen, dann gehen wir ins Bad oder in den See. Und das ist Reinigung. Und das Wort Gottes reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit und zeigt uns, führt uns fortschreitend in der Heiligung. Die Heiligung ist nichts anderes, wie Gott ähnlich werden, durch die Veränderung. Das ist sein Programm, durch sein Wort Gottes. Durch das Wort Gottes zeigt uns die Mängel auf, zeigt uns den Fortschritt. Wir werden morgen darüber reden. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Aber nicht nur für diese allein bete ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Die dann gläubig geworden sind durch die Verkündigung des Evangeliums, du und ich. 2000 Jahre Verkündigung des Evangeliums. Für diese betet ihr auch, damit sie alle eins seien, alle Gläubigen werden eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Einmal wird die Welt erkennen, das sind die Erlösten, die unter uns gelebt haben. 1. Johannes Kapitel 3, wo steht, jetzt ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Aber wenn er geoffenbart, werden wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und dann werden sie uns erkennen, dass wir ihm gehören. Der wunderbare Sache. Einmal wird es sein und die Welt wird sprachlos sein. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das sind Worte. Vater, du hast mich geliebt, du liebst die Gläubigen genauso. Die Liebe Gottes ist grenzenlos für seine Erlösten, die umgekehrt sind zu ihm hin. Und dann ist Jesus sein Gebet in Vers 24. Vater, sagt er, das war ein Sehnen. Vater, ich will. Vater, ich will. Was will denn der Herr Jesus? Wir haben gesehen, seine 3 Jahre, er hat seinen Willen dem Vater untergeordnet. Sagt man, mein Wille ist der Wille, aber meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Er liebt mich, weil ich immer das ihm Wohlgefällige tue. Und da sagt er jetzt, Vater, ich will. Was will er denn? Was will der Herr Jesus für dich und für mich? Er sagt es, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Apostel Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, was viel besser wäre, sagt er. Damit sie sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Denkst du an den Himmel, an einen Schaukelstuhl, eine Altersversorgung oder Herrlichkeit? Ein nicht endendes Fest in Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Ist es nur jetzt helles Licht, wie am Berg der Verklärung? Jesus sagt, manche von euch werden den Tod nicht sehen, bis sie den Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit, bis sie das Reich Gottes sehen. Und da sehen wir den Herrn Jesus umgestaltet. Heller wie die Sonne zum Mittag, verwandelt vor ihnen. Und die Apostel sind total durcheinander. Ist das alles, was Herrlichkeit ist? Oder ist es noch viel mehr? Bei der Weinverwandlung, Wasser in Wein, sagt er, die Herrlichkeit Gottes wurde geoffenbart. Die Auferweckung des Lazarus. Ich sagte dir, Martha, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glaubst. Lazarus kam heraus. Die Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpferkraft werden wir erleben. Seiner unendlichen Größe, die nie aufhören wird. Wir wissen, wenn er kommen wird in Herrlichkeit, da wird sich einiges tun auf diesem Planeten. Auch noch viel mehr im Universum. Und da sagt er, ich möchte einfach. Ich habe einen Wunsch. Vater, ich will, dass sie bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jetzt in der Welt sehen sie noch. Und sie werden die Welt erleben mit Hass, mit Verfolgung, auch vielleicht mit dem Tod, mit Schikanen, weil sie mir gehören. Der Jesus weiß es. Aber eines kann der Feind nicht. Er kann sie nicht von mir trennen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und aus der Hand des Vaters reißen. Niemand. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt der Jesus. Was soll die Welt anrichten? Und Jesus weiß es. Ich möchte, dass ihr bei mir seid. Ist das nicht eine gewaltige Sache? Und dann in Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, ich habe ihnen deine Person kundgetan. Oft kann man Namen mit Person übersetzen, weil für das Wort Person gibt es kein Wort im Griechischen, hat man mir gesagt. So, ich habe ihnen deine Person kundgetan. Und Vater, die Liebe der Geschwister untereinander ist das Kostbarste. Für das betet der Herr Jesus, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir den Vater lieben, dass wir zu ihm gehen, dass wir mit ihm reden, dass wir Gemeinschaft pflegen mit ihm, dass unsere Sehnsucht wächst, indem wir über ihn nachdenken, ihm näher kommen. Wir dürfen mit dem lebendigen Gott reden. Und er wird Dinge bewegen, weil wir beten, weil wir mit ihm reden. Und das ist eine Stufe, auf der wir wachsen müssen, wo wir fortschreiten dürfen. Und unsere Freude wird völlig sein. Warum schreibt er das, der Heilige Geist? Er weist auf den Vater hin, er weist auf den Sohn Gottes hin. Der Heilige Geist hat das alles geschrieben. Der Heilige Geist ist im Hintergrund. Und er freut sich über uns, wenn wir zum Vater beten. So wie es die Schrift sagt. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Direkt zum Herrn Jesus können wir auch beten. Wir können auch zum Vater alleine beten. Wir können beide verwenden im Gebet. Vielleicht nur drei Stellen in der Schrift, wo man sieht, dass sie nur zum Sohn beten. Die eine Stelle ist in Apostelgeschichte 1, wo wir sehen, wo sie den 12. Apostel brauchen. Und da sagt er uns, beten sie, Herr Herzenskenner, zeige uns, wen du erwählt hast. Und die Wahl fällt auf Matthäus, Apostelgeschichte 1. Die zweite Stelle, Apostelgeschichte 9, wo Ananias unterwegs ist und der Herr erscheint ihm. Er sagt, steh auf, geh in die Straße, die gerade genannt wird. Dort wirst du den Saul von Tarsus sehen, den sie erbetet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und die Hände auflegte. Und dann Hananias aber antwortete, das ist Vers 12, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. So, alle, die zu dir beten. Und die letzte Stelle ist in 1. Korinther Kapitel 1, wo es auch ausdrücklich erwähnt wird. Dass sie zum Herrn Jesus alleine gebetet haben. Vers 2, 1. Korinther 1, Vers 2, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. So, wir sehen das Gebet zum Vater, wir sehen das Gebet zum Sohn, wir sehen das Gebet zum Vater durch den Sohn, aber wir sehen nie ein Gebet zum Heiligen Geist. Und der Heilige Geist schreibt es. Wort Gottes. Und er führt uns hin. In der Gottheit ist seine Aufgabe eine andere wie die im Sohn. Und einmal werden wir in der Gemeinschaft des Dreieinigen Gottes leben dürfen und mehr verstehen wie jetzt. Und jetzt praktizieren wir einfach das, was wir verstanden haben und bitten dem Herrn, dass er uns vorwärts führt. So, wenn du denkst, du möchtest Gott kennenlernen, rede mit ihm. Und das ist sein Interesse, dass wir vorwärts kommen und immer mehr verstehen, was die Liebe und die Größe Gottes ist, was er für dich und für mich vorbereitet hat, damit wir wachsen in unserer Erkenntnis und damit unsere Freude völlig wird.